SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Als nächstes begrüße ich Herrn Ingo Klöcker, den Kunstsammler. Er ist leider heute alleine da. Eine Frau ist heute nicht dabei, aber wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich habe vorhin schon angekündigt, Herr Klöcker hat das Privileg erhalten. Jedes Jahr gibt es ja auf der Art Karlsruhe eine Privatsammlung, die präsentiert wird, natürlich nur in Auszügen. Das war schon länger geplant, dass Sie hierher kommen mit Ihrer Sammlung. Jetzt ist es soweit. Sie haben es vielleicht gesehen, es gibt eine die halbe Viertelhalle sozusagen ist Sonderausstellung Herr Klöcker. Und Ihre Sammlung hat eine Besonderheit, denn Sie sammeln ausschließlich Darstellungen von Frauen. So nicht lauter Werke von Künstlerinnen, sondern wirklich also Frauendarstellungen. Das können aber auch verschiedene Medien sein, also das können Bilder sein, Grafiken, Skulpturen, aber eben alles Werke, die Frauen zeigen. Das ist ja schon ungewöhnlich und deswegen drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie kam es dazu, zu diesem Schwerpunkt?
Ja, also meine Frau und ich, wir haben uns schon als Jugendliche sehr für Kunst interessiert.
Sie müssen es, glaube ich, ein bisschen näher halten.
Nochmal ein bisschen näher, ist das
genau.
So besser dann.
Jetzt gucken wir nochmal.
Und als wir dann zusammengekommen sind, haben uns auf dem Parkplatz kennengelernt, haben wir die Kunstleidenschaft sehr schnell gemeinsam entwickelt und haben Mitte, Ende der 1980er Jahre angefangen zu sammeln und kamen sehr schnell eigentlich auf das Sammlungsthema Frauendarstellungen, ohne das näher diskutiert zu haben. Das hat sich irgendwie so ergeben. Jetzt kommt mein Lieblingsspruch, das hat meine Frau entschieden. Und als ich es gemerkt habe, war es zu spät. Und so ein bisschen war es auch so.
Okay.
Und das ist dann eben sehr schnell zu unserem Sammlungsthema geworden und sehr segensreich, mal unabhängig von dem Thema, weil es für Sammler, glaube ich, eine gute Sache ist, wenn man schnell zu einem Sammlungsthema kommt. Das bewahrt einen davor, irgendwie eine Ansammlung dann zu haben
so
von verschiedenen Sachen,
die
ein bisschen diffus ist. Das war eben von Anfang an sehr fokussiert.
War das denn auch von Anfang an klar, dass das eine Sammlung wird oder waren das zuerst einmal einfach nur ein paar Bilder?
Klar, fängt es so an, dass man ein paar Bilder hat. Da war am Anfang auch noch ein bisschen was anderes dabei, aber eben es kam sehr schnell zu diesem Fokus mit den Frauen.
Und Sie sind ja aber ein typisches Privatsammlerpaar, weil es Ihnen wirklich darum geht, Sie leben mit der Kunst. Also wenn man Fotos aus Ihrem Haus sieht, das ist die Kunst, die Sie umgibt, die Sie sammeln.
So ist es absolut. Wir haben also alle wichtigen Werke sowieso bei uns zu Hause hängen, haben übrigens nur ein relativ kleines Häuschen. Es ist also nicht so, dass das so eine Art Privatmuseum ist, sondern leben wirklich in unserem Haus als Teil unserer gemeinsamen Lebensgeschichte mit der Sammlung. Wir haben auch, so abgesehen von der Leidenschaft für die Kunst, ganz normales Leben geführt. Ich war 35 Jahre lang Wirtschaftsanwalt und Notar in einer großen Frankfurter Anwaltssozietät. Meine Frau hat sich ganz traditionell um die Familie gekümmert und das Haus gekümmert, haben also eine ganz normale, sozusagen traditionelle Ehe geführt. Meine Frau entschädigt sich seit einigen Jahren dafür, dass sie eine Buchhandlung eröffnet hat, die sie mit großem Eifer und großem Erfolg in Frankfurt aufgebaut hat. Aber insofern ist unser Hintergrund ganz normal sozusagen. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie ein Werk kaufen? Ist das, gehen Sie auf Messen? Haben Sie verschiedene Galeristen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Werden Sie angesprochen von Künstlerinnen und Künstlern oder Galeristen? Wie bahnt sich das in den meisten Fällen an?
Unterschiedlich, also sozusagen das, was Sie beschreiben, je bekannter man als Sammler wird, umso mehr wird man auch angesprochen. Aber von der Entstehung her haben wir uns auf die Suche gemacht, zum Beispiel auf Messen und durch Galeriebesuche sehr breit gestreut, muss man sagen, wie man überhaupt, also wenn man irgendetwas mit Kunst machen will, sollte man sich sehr, sehr breit damit befassen, damit man auch aus anderem Hintergrund Qualitätskriterien entwickelt und ein Gefühl eben dafür hat, was bekommt, was gut ist. und vielleicht nicht so gut ist. Aber wir haben, also es gibt wenige Galerien, sagen wir mal, die am Anfang eine große Rolle oder größere Rolle gespielt haben. Da erwähne ich einfach mal die Galerie Schwind, die auch, glaube ich, hier wieder mit im Stand ist, weil der Herr Schwind sich schon zur Wendezeit und vor der Wende mit den Künstlern aus der ehemaligen DDR befasst hat, insbesondere mit der alten Leipziger Schule. Und das war ein wichtiger oder der wichtige Ausgangspunkt der Sammlung ursprünglich. Also Tübke, Mattheuer und so weiter waren da unsere Favoriten. Aber wir haben dann schnell unseren eigenen Weg begangen und haben eigentlich eine globale Sammlung mit Künstlern bis aus USA, Japan und so weiter, ohne dass wir jetzt dem globalen Kunstmarkt irgendwie folgen, sondern wir machen unser ganz eigenes Ding. Aber wir sind auch durch private Reisen, Aufenthalte dann eben auf ganz andere Kunstwelten und Kunsttraditionen gestoßen, als wir am Anfang ins Auge genommen haben.
Klar. Und wenn Sie jetzt so ein Werk ins Auge gefasst haben, sind Sie eher spontane Käufer oder drehen Sie erstmal noch ein paar Tage Runden um das Bild und müssen mehrmals drüber schlafen, bevor Sie dann kaufen?
Das kann auch sehr unterschiedlich sein. Also wir befassen uns eben jetzt seit Jahrzehnten mit den Dingen und lesen sehr viel, forschen sehr viel, schauen sehr viel. Schauen ist immer das Allerwichtigste eigentlich, sodass wir ziemlich gut wissen, was wir tun. Und jetzt ist es oft so, dass, bis es dann zu einer Kaufentscheidung kommt, eine Recherche insgesamt dem vorausgeht und eine Befassung oft jahrelang mit dem Künstler, sodass wir auch ein Gefühl dafür haben, was ist gut in dem Werk des Künstlers, was ist nicht gut, dass man also auch da eine Auswahl trifft. Aber es kann auch ab und zu mal wirklich eine total spontane Entdeckung sein. Ein Künstler, den wir noch nicht vorher gesehen haben, wo dann sofort der Funke überspringt und man einfach begeistert ist und ja, einfach ein Werk haben will. Nicht? Das ist ja beim Sammeln immer das Entscheidende. Der Sammler will ja auch besitzen und andere ausschließen, also damit auch seinen Erfolg als Sammler damit auch erleben.
Und da ist ja schon auch immer so ein bisschen nicht nur Sammelleidenschaft, sondern auch so ein bisschen Jagdleidenschaft auch dabei.
Entschuldigung, was für Leidenschaft?
Es ist ja auch nicht nur das Sammeln, sondern auch die Jäger sind da auch ein
natürlich
bisschen dabei,
absolut,
oder?
Absolut, Jäger und Sammler, das ist so, sonst ist man, glaube ich, kein Sammler. Man muss irgendwie so ein Gen haben, dass man immer auf der Suche ist auch. Ja, also man geht halt immer durch die Welt mit seinem Sammlerblick und schaut sich an. Wenn ich jetzt hier über die Messe gehe, weiß ich, was ich gucke. Ich gucke Frauendarstellungen. Kurz, also es macht es einem leichter.
Ja, genau, Sie haben wirklich schon mal ein bisschen
man hat
ein
schon ein Raster, durch das man die Welt betrachtet. Aber die Neugier ist die Grundvoraussetzung.
Und dann immer eben diese Lust, für etwas aufzuspüren, was Sie vielleicht auch noch nicht kennen.
Ganz genau.
Gab es denn eigentlich auch schon mal Fehlkäufe? Haben Sie schon mal einen Kauf echt bereut?
Echt bereut, sage ich mal nicht. Es gab einen einzigen Fehlkauf, dass wir vom Computerbildschirm ein Bild gekauft haben von einem Maler, dessen Namen ich nicht nennen werde jetzt, natürlich, und den Maler schon kannten und eine gewisse Vorstellung hatten, was das sein würde. Und dann kam das Bild aber und das war zwar einerseits von den Farben her, vom Motiv her, sehr atmosphärisch und hat uns sehr zugesagt. Und als es dann da war, war es von der persönlichen Anmutung her, von der Haptik, von der Farbe als Material, einfach nicht das, was wir von der Abbildung her erwartet hatten. Und bei diesem einmaligen Fehler ist geblieben. Wir hatten dann das Glück, dass wir ein viel besseres Bild eintauschen konnten bei der Galerie gegen dieses Bild. Und das war eben das einzige Mal, dass wir uns wieder von etwas getrennt haben. Aber man kann jedem nur den Rat geben, kauft nicht nach dem Bildschirm, sondern hingehen, selber anschauen, selber anfassen, wenn man kann. Selbst bei einem Bild ist das wichtig.
Aber das passt ja jetzt auch schön auf diese Messe und eben auf die, ja, auf diesen Hunger, den man jetzt wieder verspürt hat, die Kunstwerke wirklich im Original zu sehen und dass diese digitalen Messen, die es als kleine Notnagelaktionen gab, im vergangenen Jahr eben letztendlich wirklich nur ein Notnagel sein können, um vielleicht sich einen groben Überblick zu verschaffen, aber mehr auch nicht.
Ja, es gibt natürlich andere Bereiche der Kunst wie vielleicht Fotokunst, wobei ich das da auch nur eingeschränkt sagen würde, aber sagen wir mal digitale Kunst, die durchaus eine ernstzunehmende Kunstdisziplin ist, die kann man auch digital genießen und digital auswählen. Aber wir sind so ein bisschen atavistisch irgendwie vor dem Digitalzeitalter stehen geblieben. Deshalb ist das jetzt nicht unser
Thema. Okay, das heißt, Medienkunst sammeln Sie gar nicht?
Gar nicht,
nein. Genau, ich hatte ja gestern eine Pionierin der Videokunst zu Gast, die Ulrike Rosenbach, die eben, und da haben wir auch drüber gesprochen, wie schwierig es auch ist, gerade für Medienkünstlerinnen und Künstler, wirklich auch Sammler zu finden, weil das eben etwas ist, was sich auch schwer in einem Haus dann einfach präsentieren lässt und so.
Das
hat sicherlich damit zu tun hauptsächlich.
Ja, absolut richtig. Ja, ich möchte, also das hat absolut seine eigene Wertigkeit und Berechtigung, aber es ist nicht unser Ding. Es stellen sich da auch erhaltungsmäßig, also wie bewahre ich das auf?
Ja.
Wie Medien, das gibt ja jetzt schon unterschiedliche.
Genau, man muss es digitalisieren dann.
Wie ist es digitalisiert? Alte Techniken der Archivierung, die mittlerweile überholt sind, und ich muss, wenn ich ein Video habe,
das muss ständig auf den neuesten technischen Stand dann
wieder abspieltechnisch gehalten werden, konservatorisch gehalten werden.
Ja, absolut, genau. Wie sieht's aus mit, wir haben jetzt über einen Fehlkauf gesprochen, gab es auch manchmal die Situation, dass sie aus der Sammlung wieder etwas verkauft haben, um sich etwas anderes leisten zu können, was sie unbedingt haben wollten?
Also wir haben immer sehr lange dann doch auch bei Spontankäufen uns das sehr sorgfältig überlegt und sind Gott sei Dank noch nie in die Verlegenheit gekommen, ein Werk wieder zu verkaufen, weil es uns ans Herz gewachsen ist, seinen Platz in der Sammlung, insbesondere auch seinen Platz im Haus, sich irgendwie erobert hat im Laufe der Zeit und die Sammlung ein Spiegel unserer Vita, unseres Zusammenlebens über Jahrzehnte ist, sodass wir Gott sei Dank noch nie was verkauft haben.
Interessant ist ja auch immer, wie die Sammler dann mit, welche Beziehungen sie sozusagen zu ihren Künstlerinnen und Künstlern pflegen. Vielen ist das ganz, ganz wichtig. Also sie kaufen nur Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die sie persönlich kennen. Sie reisen dorthin, sie besuchen sie ständig im Atelier. Andere sagen, das ist sozusagen eine Welt, das Kunstwerk muss sozusagen für sich bestehen, egal wie der Kontext des Künstlers ist. Wie geht das bei Ihnen?
Beides, sage ich mal. Wir suchen durchaus den Kontakt zu Künstlern. Nie an der Galerie vorbei übrigens, weil Galerien machen tolle Arbeit. Und wenn man den Geschäft wegnimmt, dann nimmt man sozusagen der Entwicklung von Künstlern auch Geschäft weg. Das nur so nebenbei. Aber wir suchen den Kontakt zu Künstlern und es gibt persönlichen Kontakt, sehr engen teilweise, zu einzelnen Künstlern, die über Jahre und Jahrzehnte teilweise auch gewachsen sind. Deshalb suchen wir das und haben daran Freude. Umgekehrt kenne ich Sammler, die sagen, sie vermeiden jeden Kontakt zum Künstlern, auch weil sie vielleicht von der Persönlichkeit des Künstlers enttäuscht sein könnten und dass die Wertschätzung der
Arbeit mindert,
des Künstlers mindert. Davon halte ich jetzt nichts. Ich glaube, man muss da unterscheiden können zwischen der Person des Künstlers und dem Werk, was er geschaffen hat. Nicht alle Künstler sind, weil sie ein tolles Werk geschaffen haben, auch tolle Menschen und gute Menschen, die man gerne haben kann. Das können ganz unangenehme Menschen sein. Das hat mit dem Werk nichts zu tun. Das muss man einfach auseinanderhalten können. Und dann ist es vielleicht eine ganz gesunde Sache. Manche Künstler kennt man, manche Künstler kennt man nicht, weil es sich auch nicht ergeben hat. Und die Werke genießt man unabhängig davon.
Genau. Aber ich denke mir, es ist natürlich schon etwas anderes, wenn man mit Künstlerinnen und Künstlern dann auch intensive Gespräche darüber führen kann, wie das Werk entstanden ist, dass man natürlich etwas lernt über ihre Arbeitsweise. Das gibt einem natürlich doch nochmal einen tieferen, anderen Einblick in ein Werk, das man dann bei sich zu Hause hängen hat. Ne?
Absolut. Sowohl zu den individuellen Werken, als auch insgesamt, ich meine, Begegnungen mit Künstlern, ich sagte es, ich bin also Wirtschaftsanwalt und Notar gewesen, also ziemlich, eher bodenständig, sage ich mal. Das ist natürlich das Kennenlernen von anderen Lebensentwürfen, von ganz anderen Lebensumständen und sehr bereichernd, weil man die Welt mit unterschiedlichen Perspektiven dann sieht, auch wenn man mit Künstlern Gespräche hat. Die können sehr bereichernd sein. Ich erinnere mich an einen Besuch bei Sandra Vázquez de la Hora beispielsweise in Berlin, wo ich mit unseren beiden Söhnen und der Schwiegertochter des jüngeren Sohnes war. Und wir haben bestimmt 4-5 Stunden bei ihr zusammengesessen und haben nicht ein Wort über Kunst gesprochen, sondern nur über Familie. Sie kommt aus Südamerika, also sehr familiär sozusagen veranlagt und so weiter. Wunderbar. Und durch das ist so eine schöne Erinnerung, dass ich die jetzt spontan in Erinnerung habe, wo wir hier sitzen, als ein besonders bereicherndes Erlebnis eines Gespräches mit einer Künstlerin.
Gibt es denn eigentlich Lieblingskünstlerinnen und Lieblingskünstler? Also welche, die Sie intensiv verfolgen und immer wieder gucken, was machen die? Gibt es wieder eine Möglichkeit, was anzukaufen?
Ja, sicherlich gibt es Künstler, die einem besonders nahestehen über das Werk. Also weil ein paar Namen, ohne die anderen irgendwie nicht zu erwähnen, weil das irgendwie ungerecht wäre, sicherlich der Michael Triegel, ein wichtiger Maler in unserer Sammlung, von dem wir über die Zeit immer wieder Arbeiten erworben haben, der auch Arbeiten sozusagen auf unsere Anregung gemalt hat. Aber ja, es sind viele, ach hier, ich weiß gar nicht, wo ist er, aber da steht Kevin Clark, genau. Ein amerikanischer Fotokünstler, das ist der einzige konzeptuelle Künstler in unserer Sammlung und also nicht figurativ. Das ist eine besondere Freundschaft, die wir seit Jahren haben, die besonders bereichernd ist auch.
Wie ist das jetzt, wenn Sie Ihre Sammlung jetzt hier auf die Messe bringen? Ist das immer doch noch etwas Besonderes? Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Auswahl der Werke, und Sie haben gesagt, nein, die stammt nicht von uns. Wir lassen eigentlich oft, Sie werden ja öfter mal eingeladen, Ihre Sammlung zu präsentieren an verschiedenen Orten, in Museen und so weiter. Und dann sind es eigentlich immer die Kuratoren von vor Ort, die zu Ihnen kommen und aus Ihrer Sammlung eben auswählen, was jetzt für den jeweiligen Kontext und den jeweiligen Ort passend ist. Und so war es auch diesmal. Herr Schradl kam eben zu Ihnen und hat für diese Sonderausstellung ausgesucht. Und ja, Sie haben so gesagt, das ist auch immer interessant, weil Sie dann selber so einen anderen Blick auf Ihre Sammlung bekommen, wenn jemand anderes sozusagen die Auswahl aus der Sammlung trifft und man dann auch mal wieder sieht, ah ja, die Werke so in der Gegenüberstellung wirken wieder ganz anders.
Ja, genau so ist es. Ich hätte es nicht schöner sagen können. sozusagen, also wir haben momentan auch zwei Ausstellungen ja parallel. Hier die Sammlung auf der Art Karlsruhe, wo der Herr Schrade interessante, schöne Auswahl getroffen hat, die ein ganz anderes Bild der Sammlung beispielsweise vermittelt als die andere Ausstellung, die momentan in den Opelvillen in Rüsselsheim bei Frankfurt läuft, die unter dem Thema Metamorphose, die heißt Daphne ohne Apoll, wo die Kuratorin, die Beate Kempfert, etwa auch 70, 80 Arbeiten, wie hier auch, aus der Sammlung herausgefiltert hat, die was mit dem Thema Verwandlung, dem Thema Metamorphose zu tun haben. Und wir waren sozusagen ganz erstaunt,
dass Sie so viel haben,
dass wir so viel Arbeiten zu dem Thema haben, auch die einen kunsthistorischen Zeitraum von der Antike bis zur Gegenwart spannen. Und was wir vorher gar nicht so gesehen hatten. Insofern ist das ausgesprochen interessant und bereichernd und beglückend, wenn man sich da zurückhält und nicht sagt, also ich will das unbedingt, dass Sie das und das und das zeigen, sondern einfach sagt, suchen Sie sich aus, was Sie für Ihr Thema oder für den Kontext für interessant halten.
Und das ist ja dann natürlich auch, denke ich, immer eine ganz schöne Bestätigung, wenn man dann eben seine Sammlung wieder woanders sieht und auch sieht, dass sie in so verschiedenen Kontexten gut trägt, weil es ist ja wirklich Ihre Privatsammlung. Anders als andere Sammler haben Sie persönlich keine Berater, keinen Kunsthistoriker, keine Kuratoren, die Ihnen da zur Seite stehen, sondern das ist wirklich Ihre Sammlung.
Ja, das ist richtig. Ja, wir haben uns da immer ferngehalten von Kunstberatern, von Kuratoren, weil das meistens dann Sammlungen sind, da sieht man, aha, das ist eine Privatsammlung, aber der und der und der hat er maßgeblich
auf die... Ist dann doch die Handschrift von jemand anderem.
Eine fremde Handschrift, keine eigene Sammlung. Insofern, ja, wenn unsere Sammlung irgendwie ausgewählt wird für so ein Ereignis wie hier. Sammler sind ja eitle Leute. Dann fühlt man sich ein bisschen bestätigt, sage ich mal. Aber es bleibt unser Privatvergnügen.
Okay. Und Sie denken auch nicht daran, ein eigenes öffentliches Museum zu gründen? Oder gibt es doch immer mal wieder solche Überlegungen?
Das können wir uns nicht leisten.
Dann bleibt es uns hier zum Glück die Möglichkeit, jetzt Einblicke zu kriegen in die Sammlung. Ist natürlich schön, wenn die auch immer mal wieder in die Öffentlichkeit getragen wird. Und also dürfen Sie nicht verpassen. Jetzt muss ich gucken, Halle 3.
Ne? Halle 3,
damit ich, genau, damit ich mit den Hallen hier nicht wieder durcheinander komme. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Klöcker. Und das waren heute unsere SWR2 Messe-Talks. Morgen gehen Sie wieder hier von 16 bis 17 Uhr mit meinem Kollegen Andreas Langen. Und ausgewählte Messe-Talks finden Sie auch zusammen mit weiteren Informationen zur Art Karlsruhe und Berichten von hier auf unserer Internetseite www.swr2.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Schönen Tag noch.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.